Unter den Räubern erhob sich ein Murmeln, das wenig freundlich klang, und Baptista zog Elinor an seine Seite.
»Pass auf, was du sagst«, flüsterte er ihr zu. »Nicht alle Freunde des Schnappers sind mit ihm gegangen, und wenn ihr meine Meinung hören wollt, dann klingt Gift. Nicht nach dem Schnapper. Ein Messer, ja, aber Gift. Ach nein, und wer soll es dann gewesen sein?«
Resa blickte hinauf zum grauen Himmel, als wäre die Antwort dort zu finden.
»Hat der Gecko seine Elster mitgenommen?« fragte sie.
Baptista nickte.
»Zum Glück. Die Kinder hatten Angst vor ihr.«
»Mit gutem Grund.« Resa blickte erneut zum Himmel, dann sah sie Baptista an.
»Was hat der Schnapper vor? Sag es mir.«
Baptista hob nur müde die Schultern.
»Ich weiß es nicht. Vielleicht wird er versuchen, dem Natternkopf das Buch zu stehlen, bevor er zur Burg im See kommt. Vielleicht zieht er aber auch geradewegs dorthin, um es an sich zu bringen, nachdem der Eichelherr die drei Wörter hineingeschrieben hat. Was immer er vorhat, wir können nichts tun. Die Kinder brauchen uns, und solange es dem Prinzen nicht besser geht, braucht er uns auch. Denk immer daran, dass Staubfinger beim Herr ist. Der Schnapper wird es mit den beiden nicht leicht haben. Und jetzt, verzeih, ich muss zurück zum Prinzen.«
»Der Schnapper wird es mit den beiden nicht leicht haben.«
»Ja, aber was, wenn er dem Natternkopf das leere Buch tatsächlich schon auf dem Weg stahl und der mit der Gewissheit zur Burg im See kam, dass auch der Eichelherr ihm nun nicht mehr würde helfen können? Würde er Mo dann nicht auf der Stelle töten? Und selbst wenn Mo noch Gelegenheit hatte, die drei Wörter auf die leeren Seiten zu schreiben, was, wenn der Schnapper ihn danach, um das leere Buch zu bekommen, ebenso hinterhältig vergiftete, wie er es vermutlich mit dem Prinzen getan hatte? Was, wenn?« Die Fragen hielten Maggie wach, selbst als um sie herum längst alles schlief, und schließlich stand sie auf, um nachzusehen, wie es dem schwarzen Prinzen ging. Er schlief. Die weißen Frauen waren fort, doch sein dunkles Gesicht war immer noch so grau, als hätten ihre Hände ihm die Haut gebleicht. Minerva und Roxane wechselten sich an seiner Seite ab, und neben ihnen saß Fenoglio, als müsste er über seine Worte wachen, damit sie auch weiter wirksam blieben. Fenoglio. Fenoglio konnte wieder schreiben. Was stand auf den Blättern, die er unter seinen Kleidern versteckt hatte?
»Warum hast du für deine Räuberlieder den Eichelherr erfunden und nicht einfach über den schwarzen Prinzen geschrieben?« hatte Maggie ihn vor langer Zeit einmal gefragt.
»Weil der Prinz müde war«, hatte Fenoglio geantwortet. »Der schwarze Prinz brauchte den Eichelherr ebenso sehr wie die Armen, die nachts voller Hoffnung seinen Namen flüsterten. Außerdem war der Prinz zu lange schon Teil dieser Welt, um zu glauben, dass man sie wirklich ändern kann. Und seine Männer zweifelten nie daran, dass er aus Fleisch und Blut ist wie sie. Bei deinem Vater sind sie sich da keineswegs so sicher, verstehst du?«
»Oh ja.« Maggie verstand nur zu gut. Aber Mo war aus Fleisch und Blut, und der Schnapper hatte daran bestimmt keine Zweifel. Als sie zu den Schlafenden zurückkehrte, hatte Darius zwei der Kinder auf dem Schoß und erzählte ihnen mit sanfter Stimme eine Geschichte. Die Kleinen weckten ihn oft mitten in der Nacht, weil er sich sehr gut darauf verstand, ihnen mit einer Geschichte die bösen Träume zu vertreiben, und Darius fügte sich geduldig in sein Schicksal. Ihm gefiel Fenoglios Welt, auch wenn sie ihm vermutlich mehr Angst machte als Elinor, aber würde er sie auch mit seiner Stimme ändern, wenn Fenoglio ihn darum bat? Würde er lesen, was Maggie vielleicht nicht lesen wollte? Was stand auf den Blättern, die Fenoglio so hastig vor ihr und Elinor versteckt hatte? Was?
»Sieh nach, Maggie. Du kannst ohnehin nicht schlafen.«
Als sie hinter die Mauer trat, hinter der Fenoglios Schlafplatz war, drang ihr Rosenquarz feines Schnarchen entgegen. Sein Herr saß beim schwarzen Prinzen, aber der Glasmann lag genau auf den Kleidern, unter denen Fenoglio die beschriebenen Blätter verborgen hatte.
Behutsam hob Maggie ihn hoch, wie immer verwundert über die Kälte seiner durchsichtigen Glieder, und legte ihn auf das Kissen, das Finoglio sich aus Ombra mitgebracht hatte. Ja, die Blätter waren noch genau dort, wo er sie vor ihr und Elinor versteckt hatte. Mehr als ein Dutzend waren es, bedeckt mit hastig hingeschriebenen Worten, Satzfetzen, Fragen, Gedankenschnipseln, die vermutlich für niemanden Sinn ergaben, außer für ihren Verfasser. Das Schwert oder die Feder? Wen liebt Violante? Vorsicht der Pfeifer! Wer schreibt die drei Wörter? Maggie konnte nicht alles entziffern, doch auf der allerersten Seite in Großbuchstaben standen die Worte, die ihr Herz schneller schlagen ließen. Das Lied des Eichelhähers.
Nichts als Ideen, Maggie. Wie ich es dir gesagt habe, nichts als Fragen und Ideen. Finoglios Stimme ließ sie so erschrocken herumfahren, dass sie die Blätter fast auf den schlafenden Rosenquarz fallen ließ.
Dem Prinzen geht es besser, sagte Finoglio, als wäre sie zu ihm gekommen, um das zu hören. Es scheint tatsächlich so, als hielten meine Worte zur Abwechslung jemanden am Leben, statt ihn zu töten. Aber vielleicht lebt er auch nur deshalb, weil diese Geschichte glaubt, dass er ihr noch von Nutzen sein wird. Was weiß ich. Mit einem Seufzer setzte er sich neben Maggie und zog ihr das, was er geschrieben hatte, sanft aus der Hand.
Deine Worte haben auch Mo schon gerettet, sagte sie.
Ja, vielleicht. Finoglio strich mit der Hand über die trockene Tinte, als könnte er die Wörter auf die Art von aller Schädlichkeit befreien. Aber dennoch traust du ihnen inzwischen ebenso wenig wie ich, oder?
Er hatte recht. Sie hatte gelernt, die Wörter zugleich zu lieben und zu fürchten.